Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt herzlich zur nachmittäglichen Abschlussrunde sozusagen. Wir haben ja nach dem Mittagessen jetzt in Arbeitsgruppen zusammengesessen und einige Themenbereiche vertieft im kleineren Gespräch. Und wir haben jetzt noch uns vorgenommen, dass die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppensitzungen im Plenum vorgestellt wurden. Deswegen sitzen hier jetzt die Leiterinnen und Leiter der oder Sprecherinnen und Sprecher oder Moderatoren, sind es ja eigentlich, der Moderatoren der Arbeitsgruppen mit den Referenten des heutigen Vormittags, die jetzt noch anwesend sind mit den beiden, Herr Ziegele, Herr Vorbeck, Herr Vorbeck und Herr Häublein, genau, hatten gesagt, also sie könnten, 13 Uhr war die Deadline für zwei davon, und das ist jetzt dann leider schon verstrichen. Also, meine Damen und Herren, treten wir ein in die Abschlussdiskussion, und ich würde vielleicht einfach die Moderatorinnen und Moderatoren der Arbeitsgruppen in der Reihenfolge der Arbeitsgruppenbezeichnungen darum bitten, einmal uns vorzustellen, welche Überlegungen Sie in den Arbeitsgruppen angestellt haben. Arbeitsgruppe 1, das ist die klassische Internationalisierung des Studiums durch Mobilität der Beteiligten. Herr Kollege Freier. Ach, Herr Kollege Albers, das war Herr Kollege Albers. Entschuldigung, Herr Freier, Sie waren, ja, weil das waren die beiden NN-Gruppen. Dann sind Sie die Nummer 4, alles klar. Herr Albers, Sie haben die Gruppe 1 moderiert. Wenn Sie so liebenswürdig wären, uns die Ergebnisse einmal vorzustellen.
Ja, gut. Fragen der Mobilität bzw. Förderung der Mobilität in der Hochschule oder zwischen den Hochschulen beschäftigt, als Instrument der Internationalisierung. Als erstes haben wir natürlich dort festgestellt, dass es nicht nur auf die Mobilität der Studierenden ankommt, sondern dass also gerade die Mobilität der Lehrenden und auch der Verwaltung durchaus zu beachten ist. Und ja, in dem Zusammenhang haben wir festgestellt, dass im Bereich der Studierenden einiges passiert, aber natürlich auch dort noch einiges zu tun ist, aber gerade auch im Bereich der Lehrenden und so weiter und anderen die Mobilität oft noch sehr zu wünschen übrig lässt. Dann haben wir nochmal festgestellt, warum sollten wir das dann eigentlich fördern? Das Hauptargument dort ist natürlich die Persönlichkeitsentwicklung, die verschiedene Personen dann in anderen Kulturkreisen, wenn sie also mal im Ausland oder entsprechende Lehre machen. Und ein anderer Punkt war auch die kulturelle Integration, dass also nochmal die Stichwort Völkerverständigung dort nochmal beflügelt wird. Die Frage war dann, wie können wir das fördern, wie kommen wir dahin? Und der Dreh- und Angelpunkt war dann, den wir herausgearbeitet haben, die Identifikation von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Darauf kommt es an, wenn wir also Multiplikatoren haben, dann wird sich da auch mehr entwickeln. Es müssen also ja, die Personen motiviert werden, dort etwas zu tun. Gerade Gastdozenten in der eigenen Hochschule beziehungsweise die Dozentur an anderen Hochschulen, das wäre eine Möglichkeit, das Ganze nochmal ein bisschen auf die Sprünge zu bringen. Die Frage war dann, ja, wie können wir dann die Rahmenbedingungen in unserer Hochschule beeinflussen als Lehrende, als irgendwo Gremienvertreter oder sowas? Wo können wir darauf einwirken, dass die Bedingungen für Mobilität verbessert werden? Ja, ein wichtiger Punkt ist dann natürlich die Partnerhochschulen zu identifizieren und entsprechende Partnerschaften zu pflegen. ein bisschen mit der Konzentration darauf, nicht viele zu haben, sondern weniger, aber gut funktionierende zu haben. Ja, beziehungsweise auch zu organisieren, dass eben entsprechend Praktika curricular auch verankert werden. Bei uns an der Hochschule ist es zum Beispiel so, dass im BWL-Studium ein Pflichtpraktikum im Ausland dort zu absolvieren ist. Diese Aktivitäten sollten möglichst auch nicht nur von einer Hochschule alleine gemacht werden, sondern man kann da durchaus und sollte da durchaus mit anderen Hochschulen versuchen, da zu kooperieren, ob man nicht also Partnerschaften auch zusammen mit anderen benachbarten Hochschulen macht. Da kann man sich dann auch vielleicht die ein oder andere Arbeit sparen oder von den Arbeiten anderer dann ein bisschen profitieren. Bis hin dazu, dass man eben Kooperationsverbünde schafft, wo man dann eben 10 oder 20 Hochschulen zusammen Kooperationen mit anderen Hochschulen im Ausland organisieren. Eine weitere Möglichkeit, die Mobilität gerade von Lehrenden zu fördern, sehen wir im Bereich der Möglichkeit von Blockunterricht, also dass also die Lehrenden nicht mehr über das ganze Semester ihr Lehrprogramm verteilen, sondern geblockt in 3 bis 4 Wochen einen bestimmten Kurs absolvieren können und dann vielleicht einen Block frei haben von 3 Wochen, wo sie dann eben ein Fenster hätten, um irgendwelche Aktivitäten im Ausland bei einer Partnerhochschule oder so zu machen. Wichtige Sache, die aber vielfach schon relativ problemlos funktioniert, ist die Anerkennung von Prüfungsleistungen, dass also dort eben entsprechend Dinge dort problemlos anerkannt werden. Eine andere Möglichkeit, die dort genannt vorgestellt wurde in unserer Arbeitsgruppe, war dieses EPS, European Project Semester, wo also Studenten verschiedener Hochschulen zusammenkommen, um für ein Semester an einem bestimmten Projekt mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich denke mal, das ist ein ganz interessanter Ansatz, dort auch solche Aktivitäten zu fördern. So, das war so im Prinzip so in ein paar Stichworten zusammengefasst, das, was unsere Arbeitsgruppe erarbeitet hat. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Ich gucke gerade mal bei den Mitgliedern herum, aber ich glaube, das war es so wesentlich. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Albers. Ich schlage vor, die Diskussion machen wir dann anschließend für alle 4 Arbeitsgruppen parallel. Nicht? Das ist, glaube ich, für die Abschlussdiskussion dann sinnvoller. Dann käme die Arbeitsgruppe 2, das war Frau Hölscher. Frau Hölscher zum Thema, wie stellen sich ausländische Studierende auf das Lernumfeld ein und wie wirkt ihre Präsenz darauf zurück?
Ja, wir hatten im Prinzip so zwei Stränge. Einmal eher so die Knackpunkte, die Problembereiche und dann die Ideen, was man gegebenenfalls verändern könnte. Einmal wurde deutlich, dass jetzt sozusagen englischsprachige Lehre nicht automatisch ein Anziehungspunkt für ausländische Studierende ist. Dass quasi kein Muss ist, um ausländische Studierende an deutsche Hochschulen zu bekommen. Auf der anderen Seite wird ja auch gewünscht, dass sie Deutsch beherrschen, um sich hier auch irgendwie zu integrieren, um auch wirklich hier anzukommen in Deutschland. Das war sozusagen eher so ein Vorthema noch. Was ganz wichtig war, was auch in den Vorträgen heute Morgen schon angesprochen worden war, dass die Lernsozialisation eine andere ist. Dass also gerade das selbstständige Arbeiten, das wissenschaftliche Arbeiten und Anwenden oft nicht so beherrscht wird, wie das von deutschen Hochschulen erwartet wird. Wobei es da auch sehr starke regionale Unterschiede auch nochmal gibt. Also das ist jetzt nicht für alle Regionen und für alle Länder gleich, aber grundsätzlich ist da schon so eine Tendenz zu erkennen. Die Frage ist aber, ist das ein Problem oder können wir nicht diese unterschiedlichen Arbeitsweisen, die Studierende aus unterschiedlichen Ländern besitzen, auch nutzen, also sozusagen unter diesem Diversitätsaspekt, sie dann gegebenenfalls auch später unterschiedlich einbinden zu können in ihrem Beruf und es eben nicht als Problem wahrzunehmen, sondern als einfach nur unterschiedliche Arbeitsweise. Ein anderer Knackpunkt war eben sozusagen die nicht ausreichend vorhandene Fachsprachenkompetenz, die allerdings gerade im technischen Ingenieursbereich sehr schnell lernbar ist, weil es da ja weniger um gesellschaftliche Diskurse geht, sondern wirklich um fachspezifisches Vokabular, was man sich relativ schnell aneignen kann. Dann scheint es so zu sein, dass ausländische Studierende stark leistungsorientiert sind, weshalb vermutet wird, dass spezielle Angebote, Tutorien etc. nicht wahrgenommen werden. Und da stellte sich dann auch die Frage, warum? Und es wurde vermutet, aber wie gesagt, es ist eben auch nur eine Vermutung, dass es auch mit so einer Gesichtswahrung zusammenhängt, dass man sich eben nicht die Blöße geben will, ich habe ein Problem und gehe deshalb zu dem Tutorium, sondern ja, dass das eben gerade bei einigen Herkunftsregionen auch nochmal stärker ausgeprägt ist, dass diese Angebote eben nicht wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite wurde aber auch wieder gesagt, dass, das hatte der Herr Häuplein gesagt, dass sie festgestellt haben durch Studien, dass es schon eine sehr, sehr gute Selbstreflexion der ausländischen Studierenden gibt, die sich schon darüber bewusst sind, welche Defizite im Vergleich zu den deutschen Studierenden da sind oder was wo noch gearbeitet werden kann. Ausnahme waren da vor allem arabische Männer, die da weniger Bereitschaft zeigten, irgendwie so eine Selbstkritik, in eine Selbstkritik zu gehen. Ausländische Studierende haben mehr Schwierigkeiten, ein Praktikum zu bekommen, weil sie natürlich auf der einen Seite es nicht gewöhnt sind, irgendwie mit Unternehmen zu kommunizieren, auf der anderen Seite aber natürlich die Unternehmen auch Vorbehalte haben und tendenziell eher die deutschen Studierenden für ein Praktikum zulassen. Das bedarf intensiverer Betreuung von Seiten der Hochschullehrerinnen. Das Ergebnis dieser ganzen Diskussion war aber, dass im Endeffekt die Abschlüsse der ausländischen Studierenden kaum schlechter sind als die der deutschen Studierenden. Zumindest wurde das von einigen gesagt, sodass man sich eben fragen muss, was passiert da? Also am Anfang gibt es diese Anfangsprobleme, aber im Endeffekt sind die Abschlüsse leicht schlechter, aber nicht gravierend schlechter. Was ja eigentlich ein sehr gutes Ergebnis auch ist. Ideen, die aufgekommen sind, um vielleicht sozusagen die Schwierigkeiten nochmal stärker auszugleichen, war einmal nochmal eine stärkere Vorbereitung und Begleitung der ausländischen Studierenden, gerade so in den ersten Semestern, dass da einfach noch Handlungsbedarf ist an den Hochschulen. Dann, was ich eben schon mal genannt habe, sozusagen die Andersartigkeit, die andere Art zu lernen, eben nicht als Defizit wahrzunehmen, sondern als individuelle Stärke auch zu nutzen und sozusagen das Konzept der Diversität voranzutreiben. Und es gibt eben sehr, sehr erfolgreiche Beispiele. Es wurde eben ein Beispiel genannt an der Hochschule Jena mit Patenschafts- oder Buddy-Projekten, wo wirklich deutsche Studierende oder auch, ne, es können auch ausländische Studierende sein, die schon lange da sind, 1:1 Patenschaft übernehmen für ausländische Studierende. Dass das erfolgreich ist, setzt aber voraus, dass die Paten sehr, sehr gut vorbereitet werden, also dass es da wirklich auch Kurse gibt für die Paten. Und anscheinend ist es wichtig, dass die Paten selber schon Auslandserfahrung haben, dass sie selber schon mal in der Situation waren, in einem fremden Land zu sein und die Herausforderungen selber erfahren haben. Und das scheint ja eben nicht nur an der Hochschule Jena, aber unter anderem auch dort sehr erfolgreich zu sein. Es gibt anscheinend auch Buddy-Projekte, die nicht so erfolgreich gelaufen sind, aber ja, das waren so die Punkte. Und dass es am Anfang eine Kennenlernwoche zwischen den Paten und den, wie sagt man dann, den der Pate und das Patenkind sozusagen, also zwischen beiden Seiten, dass da am Anfang eine intensive Kennenlernphase stattfindet, ja, um einfach auch eine gewisse Vertrauensbasis zu schaffen. Genau, das war im Prinzip die Gruppe.
Herzlichen Dank, Frau Hölscher. Ich bitte um Nachsicht, im Programm sind Sie, glaube ich, gar nicht explizit ausgewiesen, deswegen muss ich es unbedingt noch mal nutzen, Sie vorzustellen. Frau Hölscher ist bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Abteilung Studienförderung, Referentin für ausländische Stipendiaten. Also Sie haben den direkten Kontakt zu den Stipendiatinnen und Stipendiaten, also Sie wissen eigentlich recht genau, wo da der Schuh drückt und wovon Sie da reden. Und Herrn Albers hatte ich vergessen vorzustellen. Herr Albers ist der Landes-, also er hat das ad hoc übernommen, die Leitung der Arbeitsgruppe, aber da wir uns kennen, darf ich Sie einfach so vorstellen. Herr Albers, Sie sind Landesvorsitzender des Hochschullehrerbundes Sachsen-Anhalt und hauptberuflich Professor für Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik an der Hochschule in Sachsen-Anhalt, das weiß ich ja, aber in Magdeburg. Ne, sind Sie in Magdeburg? Magdeburg-Stendal, genau. Ja, dann kämen wir zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppe 3. Da danke ich schon vorab Herrn Kollegen Lehnen von der Fachhochschule Köln, vom Institut für interkulturelle Bildung und Entwicklung, mit dem Forschungsschwerpunkt interkulturelle Kompetenz, dass er dem Drängen meiner lieben Kollegin Frau Rösch nicht widerstehen konnte und die Leitung, die Moderation der Arbeitsgruppe 3 übernommen hat.
Jetzt bin ich auf Sender. Wundervoll. Ja, die Diskussion war lebhaft und vielfältig, weil die Gruppe sehr groß auch war, die jetzt bei uns diskutiert hat zu dem Thema. Deshalb habe ich mir erlaubt, einige Thesen vorwegzuschicken und die Diskussionspunkte dadurch so ein bisschen einzugrenzen. Zwei Thesenbereiche. Der erste Thesenbereich, der sich aus dem von heute Morgen im Grunde ergibt: Internationalisierung ist nicht an sich ein sinnvolles Ziel, sondern es wird erst ein sinnvolles Ziel über die Ableitung von Zielen, die daraus gefolgert werden. Also die Formulierung der abgeleiteten Ziele macht erst die Internationalisierung fruchtbar. Das lenkt die Aufmerksamkeit auf die Rahmenbedingungen, also auf die Hochschulpolitik und auf die Struktur. Also Internationalisierung muss aus unserer Sicht jedenfalls in ein Diversity-Konzept eingebunden werden oder in ein Internationalisierungskonzept der ganzen Hochschule. Das beantwortet, was denn die Fruchtbarkeit dieser Internationalisierung sein soll. Weil in sich selbst, ich habe den bösen Satz gesagt, Mobilitätssteigerung ist nur ein Ziel von Luftfahrtverkehrsunternehmen, aber nicht von Hochschulen. Das kann nicht Sinn sein, möglichst viele Leute raus und reinzubringen. Es kann nur Sinn sein, einen fruchtbaren Austausch zu haben, eine Vielfalt von Perspektiven an einer Hochschule, interessante Forschungsfragen, eine gute Vorbereitung für ein globales Arbeits- und Berufsleben und so weiter. Das sind inhaltliche Ziele. Und auf die muss sich die Hochschule im Grunde erstmal einigen und damit im Grunde für alle Fachbereiche sinnvolle Zielsetzung im Internationalisierungsprozess zu bestimmen. Das impliziert natürlich auch, dass wenn man ein Diversity-Konzept dann hat, dass man auch sagt, wofür werden da Ressourcen bereitgestellt und wo ist der Ressourcenbedarf dabei. Also Management ohne Ressourcen ist im Grunde auch unsinnig. Da kommen wir an eine ganz wichtige Frage. Ich habe das bewusst so stark gemacht, weil man bei Lehre sehr schnell von diesen Fragen abstrahiert und sich dann so im Inhaltlichen der Lehre bewegt. Aber die Frage, auf welchen Grundlagen denn so eine Lehre überhaupt machbar und sinnvoll ist, dann leicht vergessen wird. Also das war der Themenbereich A, Rahmenbedingungen und Strukturvoraussetzungen einer internationalisierten Lehre. Der Bereich B, da habe ich folgende These zu gehabt, dass es nämlich nach einer Formel Interkulturalität plus X diese Anforderung zu bestimmen gilt. Interkulturalität ergibt sich zwangsläufig aus dem Internationalisierungsversuch. Es begegnen sich nicht nur Studierende, sondern auch Dozenten aus unterschiedlichen Lernkulturen. Und über diese Lern- und Lehrkulturen muss aufgeklärt werden. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Weise thematisch werden. Es muss eine Art Metakommunikation erfolgen über die impliziten Voraussetzungen des dann völlig veränderten Lerngeschehens. Was wir vorher im Grunde unbewusst und selbstverständlich hatten, muss jetzt bewusst werden. Das betrifft zum Beispiel die Frage der Lernermotivation. Das betrifft die Vorstellung, was sinnvolles Lernen überhaupt ist, wie das erfolgt. Auch da sind international die Vorstellungen sehr, sehr unterschiedlich. Bis hin zu der Frage, wie es abgeprüft wird, wie man es erkennt, mit welchen Methoden man es fördert und so weiter und so weiter. Also wenn Sie in einer gemischten internationalen Gruppe, in der Sie asiatische Studenten haben, wenn Sie sehr viele Diskussionsforen einführen, werden Sie schnell merken, dass die asiatischen Studenten das nicht wertschätzen, sondern dass sie da sagen, dafür bin ich nicht hergekommen, ich will den Chef hören, ich will hier den Dozenten hören und nicht meine Kollegen, was die meinen, das finden die überhaupt völlig uninteressant. Das ist eine ganz andere Vorstellung davon, was funktionierende gute Lernprozesse sind, und darauf muss man eine Antwort haben und man muss das in Gruppen sozusagen auch transparent machen, damit man überhaupt ein funktionierendes Lerngeschehen hat. Das ist dieser Themenbereich 2, also IK plus X. Und das X muss natürlich bestimmt werden von den Lernkulturen und von den Fachkulturen her, die diese Internationalisierung wollen. Da kommen ganz viele Dinge sozusagen ins Spiel. Das kann eine regionale Einbettung sein, das kann eine Tradition eines bestimmten Fachs sein, das kann eine internationale Kooperation sein, über die das bestimmt wird. Das hat jetzt mit dem interkulturellen Sachverstand an sich nichts zu tun, sondern das geht darüber hinaus. Und beides muss meines Erachtens in diesem zweiten Bereich implementiert werden. Über diese beiden Bereiche haben wir dann hauptsächlich diskutiert, nach so einem Verfahren Karten abzugeben für Diskussionsbeiträge, und zwar zu den Problemen, die man sieht, und zu den Ideen und Vorschlägen, die man hat. Und zum Themenbereich 1 gab es also mehr Probleme als Vorschläge. Das ist dieser Themenbereich Rahmenbedingungen. Eine Karte sagte dazu, oder ein Beitrag bezog sich auf die fehlenden Ressourcen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Es ist noch nicht so richtig, glaube ich, in den Hochschulen im Bewusstsein, dass das ganze Thema, was ja sehr stark marketingbetont zurzeit gefahren wird, dass das Thema einen unglaublichen Ressourcenbedarf hat, wenn man es professionell machen will. Und wenn man es verspielt machen will, das haben wir über Jahrzehnte ja gemacht, da waren das immer so begeisterte Einzelpersonen, die sowas betrieben haben, dann kann man das möglicherweise über Idealismus machen, aber jetzt sind wir in einer Phase, wo das wahrscheinlich über Strukturvorgaben und über die Leitungen der Hochschulen passieren muss, und jetzt ist die Frage, wie kriegt man vernünftige Managementstrategien und wie kriegt man die Ressourcen dafür bereitgestellt. Hier wurde von den Ressourcen für die Einstimmung in deutsche Studienkultur gesprochen, aber es gibt natürlich Ressourcen für ganz viele Dinge da. Ich komme direkt im zweiten Bereich auch auf eine Ressourcenfrage, nämlich auf die Frage, wie kriegt man denn hin, dass englischsprachige Vorlesungen oder Veranstaltungen angeboten werden. Da wurde erstens geäußert, es gibt Widerstand in dem Stammpersonal, ja, weil das natürlich eine Zusatzanstrengung ist. Diese Zusatzanstrengung ist noch nicht mal so ausgestattet, dass man davon heute auf morgen erfolgreich agieren kann, sondern wenn man das nie gemacht hat, dann ist das natürlich ein ganz anstrengender Lernprozess. Leute dafür einzustellen, es dauert ewig, ne, bis man die in der entsprechenden Zahl da hat. Also die Frage ist, wie kriegt man da Incentives dafür gesetzt, wie kriegt man da Ressourcen für rein, alles das haben wir so ein bisschen problematisiert. Ja, ein Vorschlag, der positiv war, bezog sich jetzt darauf, dass man das Deputat für englische Vorlesungen höher ansetzen könnte. Gleichzeitig war aber schon im Kollegenkreis klar, dass das wahrscheinlich in rechtliche Probleme, Kapazitätsprobleme führen wird. Meine einzige Vorstellung ist, dass man Qualifizierungsangebote für die Hochschullehrer da anbietet, also Schulung, Trainingsangebote im Englischen, weil Englisch aktiv als Unterrichtssprache zu wählen ist was ganz anderes als Englisch ja, als Konferenzsprache oder so als Mitredner einzusetzen. Also das sind ganz, ganz schwierige Fragen, die natürlich auch Hochschulen sozusagen mit einem Strukturangebot beantworten müssen. Ich gehe auf den zweiten Bereich, auf den Themenbereich, wie ist denn die Ausgestaltung der internationalen Dimension der Lehre zu sehen? Fragen, die da aufkamen. Wenn ich eine Zuhörerschaft von 60 aus 60 verschiedenen Nationen in der Vorlesung habe, was soll ich denn da überhaupt für eine Lernkultur voraussetzen? Wie gehe ich denn da überhaupt ran? Und auch da gibt es wieder die Frage, ist das denn nicht auch ein Ergebnis einer Strukturentscheidung, einer hochschulweiten Strukturentscheidung, die Ihnen so eine Situation beschert? Also muss man nicht gezielter sozusagen die Internationalisierung auf bestimmte Bereiche beschränken? Wenn nicht, wie kann man dann eine Lernkultur anbieten, die dann erträglich ist, wenn das so viele unterschiedliche Länder sind? Und wenn man in einem anderen Lernformat dann, also in Seminarangeboten oder in Workshop-Angeboten hineingeht, wie kann dann die Lernkultur sein, die da angeboten wird? Meines Erachtens ist das eine andere Lernkultur als die, die wir normalerweise einsetzen, nämlich eine reflexive, interkulturell durchsetzte Lernkultur, die also immer die impliziten Voraussetzungen ständig mitreflektieren muss, die da sozusagen mitspielen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Teams bilde, muss mir klar sein, dass in den Teams natürlich Widerstand auftaucht. Also die Kulturgrenzen zu überschreiten, ist nicht einfach immer nur wunderbar. Es ist manchmal bereichernd, aber es ist manchmal auch einfach furchtbar lästig und zeitintensiv. Das heißt, ich muss wissen, wenn ich interkulturelle und multikulturelle Arbeitsgruppen einrichte, dass die einen höheren Zeitaufwand haben, dass die vielleicht auf Probleme stoßen, zu denen sie nur Supervision brauchen. Vielleicht braucht man für die sogar so etwas wie eine spezielle, nicht fachliche Zielsetzung, die benotet wird, weil sie möglicherweise schlechtere Fachnoten bekommen durch die Bewältigungsprobleme, die sie haben und so weiter. Also da tut sich ein riesen Feld auf, was man so erst im Ansatz, glaube ich, geklärt hat. Ja, die Widerständigkeit auch der Lehrenden jetzt für eine solche neue Lernkultur ist verständlich. Also natürlich ist das mit sehr viel mehr Anstrengung, mit sehr viel mehr Lehrpersonal ist viel stärker gefordert, wenn es auf diese Bedingungen jetzt eingehen muss. Und möglicherweise ist Lehrpersonal auch dafür gar nicht ausgebildet. Also die Frage stellt sich auch strukturell, wenn ich so etwas in einer Fakultät oder in einem Fachbereich machen will, woher kommt denn eigentlich die interkulturelle Kompetenz für diesen Lehrbereich? Das ist einfach vielleicht noch an psychologischen oder sozialwissenschaftlichen Fakultäten, die einen Spezialisten im Interkulturellen haben, der dann da sozusagen quer die Kollegen auch bereichern kann. Ich finde es schwierig, das in vielen technischen Fachbereichen oder in vielen wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen, das jetzt sich sozusagen aus den Händen zu saugen. Das wird sicherlich nicht so einfach sein. Es geht immer auch darum, glaube ich, dass man aus diesem Stadium so des Improvisierens und des Probierens jetzt langsam raus sein muss bei diesen Internationalisierungsfragen. Und das, daher kommt jetzt auch meine Werbe, dass ich denke, wir brauchen da eine gewisse Professionalität. Und diese Professionalität, die wird etwas kosten. Das ist einfach das Thema. Ja, ich glaube, das war das Wichtigste. Wir haben noch zwei, drei Vorschläge gehabt, die in die Richtung gingen. Best Practices, was sind schöne, vorbildhafte Initiativen, aber das wird jetzt zu weit führen, wenn ich die im Einzelnen darstelle. Schönen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Kollege Lehnen, und die Moderation der Arbeitsgruppe 4. gibt es nachhaltige und sozial ausgewogene Konzepte für einen internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe. Diese Moderation hatte ad hoc Herr Kollege Freier übernommen. Herr Freier ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere für Finanzwirtschaft an der Hochschule Merseburg. Herr Freier, was haben Sie herausgefunden?
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Angesichts der Zeit, wir hatten 6 der besten Köpfe in unserer Arbeitsgruppe, wie Sie sehen. Herr Mücke war auch dabei. Und dazu waren wir auch noch vertreten aus der Sicht des Ministeriums, konkret in Magdeburg. Der DAD war auch vertreten und dazu die Hochschulen. Sie sehen also große Kompetenz in unserer Arbeitsgruppe. Und dazu nur einige Stichworte, die wir uns dazu erarbeitet haben. Ganz besonders betont von Seiten des Ministeriums wurde die Profilvorgabe für die Hochschulen, besonders auch in meinem Land vom Dienstherren in Sachsen-Anhalt, aber ich glaube, die anderen Bundesländer werden das ähnlich sehen. Es gab dann auch eine Diskussion, was ist das Wichtigste aus der Seite der Hochschulen, und besonders dazu wurde betont, dass es hier um die besten Köpfe geht, wie können wir die gewinnen durch entsprechende Forschungsleistungen auch in der Lehre. Das wurde nicht so sehr betont. Andererseits dürfen wir da nicht vergessen, dass wir mit den Exzellenzhochschulen da wahrscheinlich nicht ganz konkurrieren können. Und daher Betonung ganz besonders auf den zweiten Aspekt, auf die Willkommenskultur oder Welcome Culture. Und das wird auch an einigen Hochschulen schon realisiert, auch bei uns durch ein sogenanntes Welcome Center, heute alles in Englisch, nicht nur die Lehre, um die Studierenden zu motivieren und die Studierenden zum erfolgreichen Abschluss zu bewegen. Ganz besonders betont haben wir auch aus eigener Erfahrung die Erfolge bzw. die Erfahrung mit unseren chinesischen Kommilitonen. Und die Frage ist dabei aufgetaucht, wie können wir denn unsere guten und besten Partner aussuchen? Das ist natürlich in der Praxis nicht einfach. Kollege Mücke will dazu auch noch was sagen. Abschließend von meiner Seite noch, die besten Köpfe heißt ja nicht nur die ausländischen Studierenden in Deutschland, sondern auch die besten Deutschen im Ausland. Die dürfen wir auch nicht vergessen, und das muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Mein Sohn hat ja auch im Ausland studiert und arbeitet heute in Berkeley. Also Frage, die wollen wir natürlich nicht verlieren. Meine Frau wäre ganz untröstlich. Wir müssen uns in Zukunft auch Gedanken machen noch um die, gerade auch in den Fachhochschulen. Da hat sich doch sehr vieles bewegt. Wir sind mittlerweile ganz attraktiv geworden, auch wie wir diese Leute wieder zurückgewinnen können.
Ja, danke, Herr Freier. Und ich hatte uns verabredet, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Das will ich jetzt tun. Unsere Ausgangsfrage war ja Wettbewerb um die besten Köpfe. Sind denn die ausländischen Studienberechtigten, die sich hier um einen Studienplatz bemühen, die besten Köpfe in ihren jeweiligen Heimatländern? Unsere Antwort lautet nein. Klares Nein. Wie selektiere ich denn die besten Köpfe aus den Heimatländern? Diese Aufgabe scheint dann ja umso wichtiger zu sein. Hier haben wir Auswahltests besonders hervorgehoben. Nur die führen uns zum Ziel, vor dem Hintergrund der sehr heterogenen Eingangsvoraussetzungen, die die Studierenden mitbringen, insbesondere natürlich im Bachelorbereich. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, dass die Auswahlkriterien insofern auch wichtig sind, als gescheiterte ausländische Studierende wiederum diese Nachricht, diese schlechte Botschaft mit in ihre Heimatländer zurückbringen. Und über Internetblogs oder über, ich sage jetzt mal, Whistleblowing oder Ähnliches verbreiten und sich diese schlechten Nachrichten dann natürlich auch auf die Nachfrage von Studienplätzen in Deutschland auswirken können. Wir haben uns in dem Zusammenhang auch darüber unterhalten, dass hier natürlich es auch erforderlich ist, diejenigen besonders zu fördern, die zu scheitern drohen oder schon gescheitert sind. Zweite oder dritte Frage, die wir gestellt haben, ist, wie erreiche ich denn die besten Köpfe? Und das waren drei klare Angebote, die wir hier erarbeitet haben. Das ist einmal über die Forschungsleistung. Scheint man auch international besonders gut auf sich aufmerksam machen zu können. Das Zweite, nicht irgendwelche Studiengänge, sondern innovative Studiengänge. Auch darüber gewinnen wir ausländische Studierende. Und das Dritte, das haben wir dann doch noch einmal, ich glaube, auch einvernehmlich hervorgehoben, englischsprachige Studiengänge, englischsprachige Studienangebote sind hier das A und O. Und das Vierte, da haben wir uns die vierte Frage, das war dann die Frage, welche Marketingkonzepte müssten hier entwickelt werden, und darauf ist Herr Freier schon eingegangen, diese Willkommenskultur, das muss deutlich sein. Da fehlt es vielleicht auch noch an entsprechenden Internetangeboten. Ich selbst kann berichten, dass es im Ausland hier doch deutlich attraktivere Internetangebote bei der Suche um ausländische Studienangebote angeboten werden oder entwickelt wurden, als das hier in Deutschland der Fall ist. Da sehen wir ein Defizit und wir sehen sicherlich auch ein Defizit in den, im sozialen Umfeld, sage ich mal, Studien- oder Wohnraumangebot, Betreuungsleistungen, Unterstützung bei Spracherwerb und so weiter. Das war's aus unserer Arbeitsgruppe. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Freier und Herr Mücke. Herrn Dr. Mücke muss ich noch vorstellen. Er ist Geschäftsführer des Hochschullehrerbundes und leitet unsere Geschäftsstelle in Bonn. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns die Zeit ja reserviert bis 17 Uhr. Und jetzt haben wir noch die Gelegenheit, das zu tun, was vielleicht zumindest heute Vormittag ein bisschen zu kurz kam. Und in den Arbeitsgruppen waren wir ja auch ein klein wenig unter Zeitdruck, nämlich miteinander ins Gespräch zu kommen, was bei einem Kolloquium ja eigentlich auch ganz natürlich ist. Und deswegen darf ich Sie einfach jetzt einmal bitten, ohne irgendeine Vorgabe aus Ihrer Sicht zu sagen, gibt es jetzt vielleicht Gesichtspunkte, die zu diesem Thema noch gar nicht vorgekommen sind und von denen Sie meinen, das sollten wir aber doch noch einmal ansprechen, oder gibt es Fragen an die Referentinnen, und Moderatorinnen oder Moderatoren, die hier vorne jetzt noch sitzen, oder möchten Sie noch andere Bemerkungen machen zu diesem Thema? Also ich würde gerne einfach jetzt die Diskussion einmal freigeben. Herr Herpers,
ich mache wieder den Anfang. Ich würde gern zu unserer Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe 4, noch ergänzen, dass ein Punkt, der sehr förderlich wäre, um die besten Köpfe mehr oder weniger nach Deutschland zu holen, also für die Incomings noch wäre, Programme zu verbinden, weil wir doch, es wurde schon geäußert, nicht wirklich gegen die Exzellenzuniversitäten konkurrieren können und darauf angewiesen sind, dass wenn wir im Rahmen von Exchange-Programmen oder anderen Programmen, die auch kürzer sein können, mal gute Studierende an unsere Hochschulen haben bringen können und die dann quasi Blut geleckt haben, dass man dann Möglichkeiten findet, sie wieder nach Deutschland zu holen. Und das geht auch dazu über, dass wir jetzt mehr und mehr auch sehen, dass wenn Forschungsqualität und Ergebnisse an den Fachhochschulen sich weiterentwickeln, dass wir attraktiv werden für Doktoranden. Und da stellt sich dann die Frage, es gibt Förderprogramme, aber weil aus bestimmten Regionen die Doktoranden noch einige Defizite haben und der Kulturschock häufig auch dazu führt, dass man nicht sofort 100% arbeitsfähig ist, zieht sich die Promotionsphase doch etwas länger hin und dann läuft die Finanzierung aus. Das heißt, wir haben eigentlich, und weil wir Vertreter hier vom DAD und von anderen Fördereinrichtungen ja haben, hier unter uns, wäre es sehr wichtig, dass man da auch mal drüber nachdenkt, wie man da Strukturen schafft, die einem ermöglichen, Programme zu verbinden. Ja? Und da sehen wir ein Riesenpotenzial. Dann haben wir nicht mehr die große Notwendigkeit, Leute wirklich selektiv, ohne sie vorher gekannt zu haben, auswählen zu müssen, sondern Wir sehen einen Studierenden, der wiederkommt. Ja? Und er kommt dann auch mit einer ganz anderen Überzeugung wieder, weil er uns ja kennt. Ja? Und meistens fehlen dann die finanziellen Ressourcen oder die Programme, weil auch einige Programme das ausschließen, wenn man schon mal gefördert wurde.
Vielen Dank, Herr Herpers. Programme sind natürlich manchmal auch volatil. Nicht alles ist so stabil wie Erasmus oder Erasmus Mundus oder solche Dinge. Andere Dinge sind auch manchmal etwas kurzfristig und über eine längere Lebensphase dann schwer zu kalkulieren. Aber das ist sicher ein sehr guter Punkt.
Ja, da möchte ich aber mehr oder weniger entgegnen. Die Fragestellung wollte ich eigentlich insgesamt in den Raum stellen und nicht nur gegenüber dem DRD äußern, der sehr viele Sachen ja schon fördert. Wenn wir uns im internationalen Wettbewerb befinden, dann müssen wir auch den internationalen Wettbewerb annehmen. Und, sage ich mal, angelsächsische, nordamerikanische Hochschulen machen das anders. Wenn die feststellen, das ist ein guter Studierender, dann nehmen die Geld in die Hand. Ja, und ich sage mal, diese Kultur gibt es bei uns noch nicht. Und wenn wir wirklich um die besten Köpfe mitrennen wollen, dann müssen wir auch darüber nachdenken.
Internationalität ist schön, aber nicht umsonst zu haben. Da sind wir uns völlig einig. Ja. Weitere Beiträge, meine Damen und Herren? Herr Schulz und anschließend dann Herr Rüdiger.
Zweierlei Paar Schuhe. Beides Male geht es ums liebe Geld. Quanto Costa für die Auditierung ist ein Angebot, ist sicherlich nicht umsonst zu haben. Das Zweite, wo wir bisher bei unserer Führungsetage sehr viel Widerstand erfahren haben, wenn wir unsere Studierenden dazu motivieren können, dass sie ins Ausland gehen, muss es für uns ja auch die Möglichkeit geben, die Praktikanten, die Absolventen zu besuchen, während sie an einer, weiß ich, in England, in USA, in Russland, sonst wo ihre Arbeit schreiben. Ja, wer bezahlt das? Unsere Hochschulführung sagt, haben wir kein Geld, wir haben keine Reisemittel. Für alles Mögliche ist Geld da, ja, leider für uns selber dann weniger.
Tja, Herr Albers, Sie können das beantworten.
Da hatten wir auch. Teilweise haben wir dann aus dem Topf für internationale Angelegenheiten dort entsprechende Reisemöglichkeiten finanziert, die dann kombiniert wurden mit Kooperationsangeboten oder Anbahnung von Kooperationen mit anderen Hochschulen und so weiter. Da in dem Zusammenhang wurde dann auch eine Bachelor- oder Masterverteidigung dort in China oder so dann schon mal organisiert. Also da muss man dann auch schon mal ein bisschen kreativ sein, welche Töpfe dann da passen und das mit anderen Aktivitäten so ein bisschen verknüpfen, dass es nicht nur eine Verteidigung ist, sondern dann eben auch eine internationale Kontaktaufnahme zur Kooperation mit anderen Hochschulen geht.
Und die Auditierung? Genau. Kommt. Da sage ich kurz was dazu. Das hat eine sehr einfache Antwort. Momentan ist der Eigenbeitrag der Hochschulen 12.500 Euro. Es war bis vor 12.500 Euro ist der Eigenbeitrag. Es war früher so, dass wir es umsonst anbieten konnten, weil es komplett BMBF finanziert war. Das hat jetzt in der jetzigen Phase nicht mehr geklappt. Im Grunde ist das der Länderanteil und er deckt etwa ein Drittel bis ein Viertel der tatsächlichen Kosten der Auditierung ab. Wir erleben aber nicht, dass uns Hochschulen sagen, sie könnten es nicht machen, weil sie dieses Geld nicht aufbringen können. Wir glauben, dass es momentan eine Folge des Hochschulpaktes ist, dass auch Hochschulen wirklich über Mittel verfügen, die darüber hinausgehen. Daran anknüpfen würde ich gerne darauf noch kurz was sagen, auf die Finanzmittel eben für Aktivitäten der Internationalisierung. Es gibt sehr viele Hochschulen, die im Grunde bereits die Budgethoheit erlangt haben. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, in der man darum ringt, wie man jetzt diese Mittel ja im Grunde einfach zuweist. Wir haben Hochschulen, die sagen, wir geben sehr viel an die Fakultäten weiter, machen einen sehr geringen Vorwegabzug. Dann müssen die Fakultäten eben auch für das bezahlen, was sie gerne haben möchten. Es gibt andere, wo wir das Gegenargument hören, der Vorwegabzug ist sehr hoch, die Zentralen müssen das entsprechend tun. Wir hören immer, dass es zu wenig Geld gibt, aber bei genauen Nachfragen erfährt man doch, dass einfach Töpfe dann doch vorhanden sind, um zumindest eben Reisekosten durchaus zu übernehmen. Es ist wirklich eine Frage der Priorisierung, wie viel Mittel möchte man da zuweisen und von welcher Stelle muss das kommen. Ne? Und ich wollte noch einen Kommentar auch abgeben zu der Frage eben der Finanzierung von guten Studierenden. Was Sie sagen, ist natürlich völlig richtig, dass die Hochschulen oder auch eben andere Akteure keinen Einfluss darauf haben, wie gut Studierende finanziert sind. Die Lebenskosten oder Lebenshaltungskosten sind relativ hoch in Deutschland. Man hat das eben kompensiert dadurch, dass eben die Kosten für das Studium selber normalerweise wirklich sehr gering sind oder gar nicht vorhanden sind, was in der Tat zu einer Fehlsteuerung führt gegenüber den amerikanischen Partnern. Wir hören aber auch, dass es durchaus problematisch ist, dass die gleichen Studierenden im Grunde kettenweise Stipendien erlangen. Also wir hatten, als ich bei der Humboldt-Stiftung war, diesen Scherz, zuerst gibt es irgendwie ein Highschool-Stipendium, danach gibt es dann irgendwie ein DAD-Stipendium, dann gibt es ein Humboldt-Stipendium und so geht das immer weiter für die immer gleichen Leute. Was deswegen so kritisch gesehen wurde, weil das die Frage eröffnet, wann steigt man ein in dieses System? Ne? Wann ist der richtige Zeitpunkt zu kommen? Und hier ging es vor allem einfach um die Masterstudierenden, für die dann sozusagen eben die Möglichkeit gefehlt hat, das zu machen. Also das einfach nur als Kommentar dazu. Ich habe keine Lösung für dieses Problem, sondern wollte einfach nur sagen, auch diese Sichtweise gibt es dazu.
Dankeschön, Herr Fuchs. Herr Rüdiger.
Ich habe eine Frage an Herrn Albers, und zwar hatten Sie das europäische Projektsemester erwähnt. Das ist mir so nicht bekannt. Können Sie mir eine Website oder eine Institution nennen, wo ich mich informieren könnte?
Drehen Sie sich ein bisschen zu dem Herrn Poggensee. Ich glaube, der kann Ihnen da sehr detaillierte Informationen geben.
Okay, dann möchte ich ihn gleich mal ansprechen. Danke.
Das machen wir nicht bilateral, sondern in der Gruppe. Ich bin zu dem Thema gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich von der Fachhochschule Kiel komme. Das tue ich auch sehr gerne. Dort bin ich aber am Fachbereich Wirtschaft tätig, während das European Project Semester ein Kind des Fachbereiches Maschinenwesen ist. Es geht darum, dass eine Gruppe von Ingenieurstudierenden aus dem europäischen Raum an einem Ort der Projektteilnehmer zusammengeholt wird, in unserem Fall also in Kiel, und dort in einem Unternehmen über ein Semester ein Projekt bearbeitet. Begleitet wird das durch parallel laufende Kurse in der Hochschule, genauso wie vorbereitende Kurse in der Hochschule, zum Beispiel über Projektmanagement, und davor gibt es noch eine Kennenlernphase der Studierenden und Sprachkurse Osnabrück. Ich muss einmal in die Runde gucken. Osnabrück, genau da, hallo. Ist ja eine Hochschule, die das Ganze jetzt auch aufnehmen wird. Der Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Kiel wird es im kommenden Semester auch beginnen. Also zusammenholen einer internationalen Studierendengruppe, die ein Managementprojekt bearbeiten soll. Das ist die Idee des EPS und Begleitung dessen durch die Hochschule mit sprachlicher Vorbereitung. Läuft nur, wenn es dafür auch 30 ECTS-Credits gibt, sonst möchte das keiner machen.
Das haben Sie dann mit 30 Credits in Ihr Curriculum eingebaut?
In dem Fachbereich Maschinenwesen bei uns ist das derzeit so, ja. Das gilt ja nur für die Studierenden, die bei uns in diesem Projekt mitmachen, die Studierende der Fachhochschule Kiel sind. Die internationalen Partner machen das entsprechend, ja.
Vielen Dank. Ihr Nachbar, dessen Namen stellt ich im Moment nicht sehr. Ach ja, natürlich, Herr Hinderer. Ja, wir kennen
uns. Eine Anschlussfrage daran, bezahlen die Unternehmen dafür was, dass sie dann die Leistung bekommen, oder ist es gratis?
Es ist auf keinen Fall umsonst. Manchmal sehen die Unternehmen ihre Leistung des Coachings als das Entgelt dafür. Manchmal wird auch gezahlt. In einem Paralleluniversum haben wir in unseren Masterstudiengängen verpflichtend solche Projekte. Das sind dann ja überwiegend deutsche Studierende, die das machen. Dafür zahlen die Unternehmen dann für diese Semestertätigkeit, ist so eine Größe als Hausnummer zwischen 3.000 und 10.000 Euro, die die Unternehmen dann für so ein Projekt bezahlen. Wir kommen aus dem armen Schleswig-Holstein, mehr Geld ist da nicht drin.
Ja, vielen Dank, Herr Poggensee, für Ihren spontanen Beitrag. Herr Edler von der Fachhochschule Niederrhein ehemals.
Richtig. Was mich etwas gewundert hat, ist, dass Julian Niederrümelin nicht erwähnt wurde in diesem Kolloquium. Denn der hat ja der Internationalisierung durch den Bologna-Prozess bescheinigt, dass er gescheitert sei. Und dass beispielsweise Großbritannien keine Anstrengung unternehme, ihre Studiengänge darauf abzustellen, dass die Anerkennung von Abschlüssen in den Vereinigten Staaten nicht vorankommt. Ich empfehle die Lektüre. Ich finde, sie ist aufrüttelt. Nur als Abschluss. Danke.
Dankeschön, Herr Edler. Herr Fuchs, wollen Sie das vielleicht aus Sicht der HRK noch kommentieren? Oder?
Ich kann das gerne versuchen auch. Ach so. Noch dazu, ich ja aus München stamme und den Autor natürlich auch ganz gut kenne. Ist wieder aus? Jetzt wieder an?
Bei Ihnen.
Genau. Also aus Sicht des Audits kann ich das in der Tat nicht bestätigen, dass Bologna komplett gescheitert wäre. Man kann über Sinn und Unsinn von allen möglichen Reformen nachdenken. In meiner doch eher noch kurzen Lebenszeit gab es schon zwei oder drei Studienreformen und die Bologna-Reform ist wirklich nur eine davon, die auch Herr Niederrümelin auch erlebt hat. Also sprich, die Einbrüche in der Mobilität, die man irgendwie so ein bisschen vorausgesagt hat, die erleben wir in einigen Fächern, aber flächendeckend ist das im Grunde nicht der Fall. Was in der Tat noch etwas fehlt, ist der Umstand, dass Personen zu einem Masterstudium an eine andere Hochschule gehen, am besten in einem anderen Land, als dort, wo sie ihren Bachelor gemacht haben. Das ist noch nicht sehr umfangreich der Fall. Nun muss man sagen, dass es auch noch gar nicht so viele Jahre Erfahrung damit gibt, dass man Leute hätte anwerben können, sodass ich einfach hier denken würde, wenn man sehr früh nach so einer Reform sagt, wo ist das Ergebnis, jetzt ist das alles schlechter geworden, ist es in der Tat einfach schwierig, an diesem Punkt dann auch den Finger in die Wunde zu legen. Das mag sich in ein paar Jahren etwas verschoben haben. Ob man das gut oder schlecht findet, dass man solche Wechsel haben könnte, ist wirklich wieder jedem selber überlassen auch. Eine klare Sache ist aber, dass sich die Zeit, in der man ins Ausland gehen kann, in der Tat verkürzt hat durch die Bachelorphase, sodass wir deswegen eben seitens des Audit eigentlich durchaus empfehlen, eben zum Master in ein anderes Land zu gehen, einfach weil sich dann eben die Auslandserfahrung doch sehr viel konkreter umsetzen lässt. Wir haben aber auch viele Hochschulen, die in der Tat eben wieder auf 4 Jahre im Bachelor doch sich hinbewegen, sei es sozusagen durch die Kraft des Faktischen, weil sehr viele Studierende einfach dann doch eben 8 Semester brauchen, um das zu machen. Und hier haben wir doch etliche Hochschulen, an denen das jetzt nicht nur sozusagen eine Verlegenheitslösung ist. Das war in dem Fall der LMU der Fall, als ich dort Leiter des Auslandsamtes war, dass wir den Studenten empfohlen haben, doch wirklich ein ganzes Jahr ins Ausland zu gehen, nach wie vor, vielleicht ein halbes Jahr Praktikum, ein halbes Jahr eben Erasmus-Semester zu machen und nicht so sehr auf die Zeit zu achten, da es eben nicht sehr wahrscheinlich war, dass sie durch die, wenn sie in einem wirklich nur ein Semester weg waren, überhaupt eben in der richtigen Zeit abschließen konnten. Sehr viele haben das angenommen damals, sie haben ein ganz gutes Programm dafür aufgelegt. Jetzt gibt es wirklich viele Hochschulen, die das in der Tat als ein echtes auch Markenzeichen entwickelt haben. Ich schiebe kurz einen Einschub ein. Wir hatten heute Morgen die Frage, was ist ein internationaler Studiengang? Ich glaube, Frau Rösch, Sie hatten gesagt, es gibt keine Definition. Wir haben eine im Audit, die im Grunde heißt, international ist der dann, wenn er eines von mehreren Merkmalen aufweisen kann, aber eines wäre, ein ganzes Jahr im Ausland zu haben. Wenn es nur ein Semester ist, dann nennen wir das einen Studiengang mit internationalen Merkmalen, aber noch keinen internationalen Studiengang. Hat was damit zu tun, dass eben in einem Jahr sich eine Sprache normalerweise eben ganz gut lernen lässt. Aber das eben als Hinweis darauf, diese Zahlen haben sich etwas verkleinert, in der Bachelorphase ins Ausland zu gehen. Aber das kann durchaus auch wieder aufgefangen werden.
Ja. Vielen Dank, Herr Fuchs. Meine Damen und Herren. Noch ist die Gelegenheit zum Austausch da. Aber bald nicht mehr, denn wenn jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr bestehen, dann kämen wir aus meiner Sicht langsam zum Ende. Das würde bedeuten, ich möchte nicht den Versuch unternehmen, diese komplexe Veranstaltung zusammenzufassen. Wir stehen der Internationalisierung, die wir hier sind, glaube ich, positiv gegenüber. Das hätte man sich auch vorher denken können, sonst wären wir nicht hier. Wir haben viele Einzelfragen beraten. Wir haben zum Beispiel erwähnt, die unterschiedlichen Lernkulturen, dass man sich darauf einstellen muss. Wir haben die Frage diskutiert der Studierenden. Wir haben die Frage diskutiert, wie wir damit umgehen können. Wir haben angesprochen, dass es nicht alleine um Lehrveranstaltungen geht, auch nicht um oder schon gar nicht um englischsprachige Lehrveranstaltungen, sondern um die Vermittlung von Lehrinhalten. Wir haben angesprochen, dass wir die ausländischen Studierenden, übrigens vielleicht auch unsere eigenen, aber hier ging es um die ausländischen Studierenden, intensiver betreuen müssen. Es war auch von einer Willkommenskultur die Rede, dass auch außerhalb von Lehrveranstaltungen wir uns mit ihnen auseinandersetzen müssen, sie auch als Subjekte wahrnehmen müssen, also auch registrieren müssen und akzeptieren müssen, dass es nicht eine Einbahnstraße ist, die Internationalisierung, sondern dass von unseren ausländischen Studierenden oder ausländischen Partnern, über ausländische Lehrende haben wir heute nicht gesprochen, dass da ja auch eine ganze Menge in unser Studium positiv einfließt, also auf uns zurückkommt, dass wir das vielleicht verstärkt fruchtbar machen. Das sind so einige Dinge, die mir sicherlich aus der heutigen Veranstaltung nachhängen werden. Bei Ihnen werden es vielleicht andere sein. Ich würde mir wünschen, dass es vieles ist, was Sie an Anregungen mitnehmen. Ich glaube, dass meine Erwartung heute Morgen aus meiner Sicht jedenfalls durchaus eingetroffen ist, dass es sehr interessante Impulsreferate waren, sehr anregende Arbeitsgruppen und Moderationen der Arbeitsgruppen, auch anregende Fragen, also insgesamt ein absolut gewinnbringender Austausch. Der Nachteil, ich hätte mir eben gewünscht, dass er noch mehreren zugute gekommen wäre, aber wir, die wir jetzt hier sind, wir konnten davon profitieren. Das finde ich schön. Ich möchte als Letztes dann doch gerne noch meinen Dank abstatten, also zum einen an die Referenten, die jetzt noch da sind, das ist Frau Kollegin Rösch und Herrn Fuchs von der HRK für die Impulsreferate, den Moderatoren, die jetzt noch da sind, muss ich die kleine Einschränkung machen, Herrn Lehnen, Herr Albers ist gerade schon gegangen, und Herrn Kollegen Freier und Herrn Mücke, wenn ich Sie dann einfach mal mit dazu nehme, dann natürlich auch so ein Kolloquium, auch wenn es nicht so ganz groß ist, stellt natürlich gewisse Anforderungen an die Infrastruktur unserer Geschäftsstelle hier in Bonn, die das Ganze organisiert hat. Also da möchte ich mich auch herzlich bei den Kolleginnen bedanken, Herr Dr. Mücke als Geschäftsführer, Frau Dr. Neschke als stellvertretende Geschäftsführerin und die Damen, die draußen waren, das waren in alphabetischer Reihenfolge Frau Kopf, Frau Tanjung Bassel und Frau Wollbeck aus unserer Geschäftsstelle. Ich finde, der Tagungsort war auch sehr schön, wie immer hier im Wissenschaftszentrum. Ich wünsche mir, dass es Ihnen gut gefallen hat, dass Sie jetzt wohlgestimmt, voller Anregungen nach Hause fahren und dass wir Sie dann in 2 Jahren zum nächsten Kolloquium, wenn es denn vielleicht ein Thema betrifft, was Sie dann auch wieder spannend finden, hier oder an einem anderen Ort, aber meistens machen wir das in Bonn, wieder begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Viel Erfolg und viel Freude an Ihrer Arbeit. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.